Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf 5 Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
Hast du ein Kaltstart-Thema?
Ich habe einen Kaltstart insofern, dass es warm ist ja heute, aber da haben wir eben schon gesagt. Also, ja,
du sitzt hier im T-Shirt, ey, alle
ich
anderen.
Ich komme mir
Pullover.
Auch gerade so vor, als ob es Sommer ist, weil die Sonne knallt hier durchs Fenster rein. Okay, draußen ist es irgendwie 6 Grad oder sowas, aber ich habe jetzt gerade hier so Sommergefühl. Ich würde mir gerne ein Bier öffnen und mich auf die Terrasse setzen.
Ja, was über mir so scheint, ist nicht mein Heiligenschein oder die Sonne, sondern wieder diese Lampe, die einfach nervt. Aber ich habe da noch keine Lampe installiert. Da hängt immer noch so eine, einfach nur die Glühbirne. Neulich wollte ich die einfach ein bisschen höher machen, habe ich eine geschossen bekommen. Seitdem gehe ich da nicht mehr ran.
Du, ich kenne das Problem. Das ist bei uns an diversen Stellen im Haus auch noch so.
Naja, damit du zum Aufräumen kommst und mal zum Putzen wieder, dann legen wir los.
Das ist eine gute Idee, ja.
Frühjahr fertig.
Ja.
Alles klar. Studiosofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 229. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich spreche mit meinem sommerlichen Kollegen im T-Shirt, mit dem Music Operator Klaus Beetz.
Jawohl, und nicht mit dem Profi-Elektriker Marc Bohn.
Ja. Ja, scheint eine witzige Runde heute zu werden. Zu Gast begrüßen wir heute hier im Podcast Fabian Fieser und Marc Vonsinn von Clock Clock. Hallo ihr beiden, schön, dass
Hallo.
Ihr dabei seid.
Hi. Hallöchen, vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Wir sprechen mit Fabian und Marc darüber, wie sie ihre Studioproduktion als Live-Performance dann später auch auf der Bühne umsetzen, sprechen natürlich aber auch über ihre Produktionsweise und ja, eben auch ihr Live-Setup, da bin ich sehr gespannt. Ich habe da ein bisschen Erfahrung früher so, da hat man noch auf Klick dann live gespielt. Ein paar Sachen kamen vom Band. Heute kommt ja auch der Bass vom Band. Super viele Bands haben eigentlich gar keinen Bassisten mehr. Ich bin gespannt, wie Fabian und Marc das umsetzen, beziehungsweise dann auch das bei Clock Clock dann am Ende aussieht. Und wenn ihr da draußen Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich wie immer über die unterschiedlichen Kommentare, Funktionen auf den einzelnen Plattformen stellen. Genau. Lass mal erstmal über Clock Clock sprechen. Vielleicht könnt ihr mal kurz sagen, was ist Clock Clock? Ich habe euch, glaube ich, Ende 2022 wahrgenommen mit Someone Else. Der Song ist sogar auf unserer Referenztrack-Playlist. Den habe ich da am 1.12. hinzugefügt. Aber wir hatten wöchentlich so eine Kategorie, wo wir so unsere Lieblingstracks oder unsere Tracks, die wir dann als Referenztrack nutzen, eben hinzufügen. Und ich habe gesehen, er hat ja auch mittlerweile 48 Millionen Streams. Ich glaube, Brooklyn mittlerweile. Ja. 78 auf Spotify. Erklärt doch mal, was ist Clock Clock und wann habt ihr gemerkt, dass das echt irgendwie größer wird?
Fangen wir doch erstmal an. Was ist Clock Clock? Clock Clock, der Name kommt erstmal von zwei Woodsticks. Das ist vielleicht auch interessant. Die meisten Leute denken, es hat irgendwas mit der Uhr zu tun. Aber wir haben anfangs bei den Produktionen haben wir öfter mal solche zwei Woodsticks benutzt und die dann in Songs eingebaut und dachten, das wird so unser Signature-Sound. Und cool. Da haben wir dann entschlossen, okay, das ist doch eigentlich auch ein sehr eingängiger Name und passt so zu der elektronischen Musikwelt, wo wir anfangs sehr unterwegs waren. Und dann wurde es Clock Clock, genau. Also das ist erstmal, wie der Name entstand.
Und wir haben jetzt vor 7, 8 Jahren gestartet, zu dritt, und haben Clock Clock gegründet. Davor haben wir uns erstmal zusammengesetzt, also wir haben uns erstmal alle kennengelernt durch die Musik. Wir kannten uns vorher nur flüchtig Also wir beide waren zusammen auf der gleichen Schule, aber haben halt nie irgendwie gleiche Freundeskreise oder so gehabt. Dementsprechend haben wir auch nicht so viel miteinander geredet, nur wenn man sich mal getroffen hat, halt Hallo gesagt so. Und dann hat man sich aber Jahre später halt nochmal getroffen, hat gemerkt, dass wir beide uns eigentlich voll gut verstehen. Dann haben wir zusammen gemerkt, dass wir halt auch Musik sehr, sehr lieben und wir halt auch Musik produzieren. Und irgendwann haben wir dann auch Bojan kennengelernt, der kam aus dem Speyer. dann waren wir halt zu dritt und waren erstmal echt wie Freunde eigentlich rumgehangen, haben viel Musik gemacht, hatten aber auch noch gar nicht irgendwie so ich würde mal sagen, die Vision, dass wir jetzt zusammen eine Band gründen und voll erfolgreich sind, sondern wir hatten einfach nur Spaß an der Sache an sich, Musik zu machen. Und es war so im WG-Zimmer, wie man sich es vorstellt, halt mit einem Laptop, Focusrite, also das ist das Stani-Set sozusagen für den Musikproducer und haben dann da angefangen, so Songs zu schreiben, zu produzieren. Vieles nicht fertig geworden, vieles einfach nur probiert und so. Und so haben wir uns dann zusammengefunden vor, sagen wir mal, ja, 7, 8 Jahren. Also so lang geht Clock Clock schon, auch wenn man 2022 erst irgendwie so richtig von uns gehört hat.
Ja, cool. Fabian, wenn man mal zu deinem Werdegang kommen, was kannst du zu sagen und welche Rolle spielt eine Schalmeien-Kapelle? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Ja, Schalmeien. Musikalischer Werdegang sieht bei mir folgendermaßen aus. Also ich hatte damals auch, die Eltern haben ein Instrument nahegelegt, wie man es ja kennt, so gehen Sportverein, lernen Musikinstrument, lese viele Bücher, der Klassiker. Und bei mir war es damals das Saxophon. Das war dann mein Eintritt in die Musikwelt, wo ich auch damals gelernt habe, Noten zu lesen. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch so richtig hinbekomme, um ehrlich zu sein. Aber ja, das war so die Introduction und ich hatte aber nie so extrem viel Lust auf das Saxophon, weil irgendwie fand ich es nicht so cool damals. Und dann, wie du sagst, Schalmeien-Kapelle. Mein Vater hat Schalmei gespielt. Für alle, die nicht wissen, was die Schalmei ist, kennt man von Gleisarbeiten, wenn die auf der Gleisen stehen und dann gibt es dieses Warnsignal, dieses Metallhorn. Und das ist eine Abwandlung davon, mehrere Metallhörner quasi zusammengefasst zu einer Schalmei. Und da hat er dann Musik gespielt und ja, gab dann viele Umzüge, wo man dabei war und das hat mich dann irgendwie in den Bann gezogen. Und ich war schon immer fasziniert von den ganzen Percussion-Elementen und die Bassdrum und ich wollte schon immer irgendwie eher Schlagzeug spielen, aber Klassiker, Eltern, viel zu laut, viel zu teuer, viel zu groß und was ist nicht, was kennt man ja. Und dementsprechend wurde es dann das Saxophon. Und ja, aber dann irgendwann auch schnell gemerkt, okay, ich möchte was anderes machen, habe dann angefangen, Gitarre irgendwie selbst beizubringen. Mein Bruder hat mir ein, zwei Akkorde gezeigt. Dann Bongos zu Geburtstag geschenkt bekommen, eine Cajon zu Weihnachten und dann gab es immer so kleine Jam-Sessions und so. Und ja, so habe ich dann ungefähr meine musikalische Fähigkeiten mir angeeignet und dann auch angefangen irgendwann gedacht so, hey, ich gucke jetzt mal, ob ich was aus dem Computer bekomme. Natürlich erstmal gar nichts hinbekommen und anfangs dann rumgespielt mit irgendwelchen, hier Ignite war so ein Gratis-Programm, was man zu so einem MIDI-Keyboard dazu bekommen hat. Habe ich dann Marc voller Stolz erzählt, so, oh, hier, Digga, ich habe ein neues Keyboard gekriegt zu Weihnachten und da ist eine Software dabei und guck mal, ist voll geil. Und der so, ey, bitte, bitte, glaub mir, vertrau mir, wechsel direkt zu Ableton, spar dir die ganzen Schmarrn und tu dir einfach den Gefallen und lern direkt das Ableton. Also das jetzt grob als Geschichte. Und dann haben wir uns zusammengefunden. Er hat mir viele Sachen in Ableton gezeigt und dann hat man sich da weiterentwickelt.
Und spielst du noch Saxophon?
Gelegentlich tatsächlich. Also ganz selten jetzt. Wir sind natürlich viel unterwegs und man hat andere Dinge auch zu tun. Aber es ist auf jeden Fall ein Projekt für die Zukunft und wer weiß, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber irgendwann kommt es vielleicht wieder auf die Bühne und dann packe ich das Saxophon aus.
Cool. Das wäre krass auf jeden Fall.
Ja, also ich meine, ich finde Saxophon richtig cool eigentlich. Ich habe früher auch mal angefangen, aber dann auch schnell wieder aufgehört. War nur so eine Testphase. Aber ich finde es richtig cool. Und hast du mal gesampelt oder kam das auch mal in einem eurer Tracks vor?
In unseren Tracks, keinem, den wir veröffentlicht haben. Aber wir haben mal das ein oder andere, ich habe es ein, zwei Mal mit nach Berlin genommen und dann waren die Jungs auch so, was? Du spielst Saxophon, das ist ein Wahnsinn. Aber nee, also bisher hat es noch nicht in einen Song gepackt, aber wer weiß, die Zukunft ist groß.
Ja, okay, ja, cool. Marc, ja, Fabian hat ja schon erwähnt, du hast ihm dann Ableton empfohlen. Aber du hast, glaube ich, nicht mit Ableton gestartet, sondern bist auch erst später dann zu Ableton gewechselt.
Nee, also ich war früher sehr, sehr gern feiern auf Techno und generell so House-Music und so hat mich immer fasziniert. Damals gab es so diese falsche Hasezeit, konnte man so Sets hochladen auf Soundcloud und da war ich irgendwie voll verrückt und dachte mir immer, okay, wie macht man sowas und so. Und dann habe ich von meinem Dad irgendwann einen Plattenspieler geschenkt bekommen sozusagen, habe dann angefangen, mich damit zu befassen und halt einfach aufzulegen, zu gucken, wie funktioniert das überhaupt alles und hab dann aber schnell gemerkt, dass man ja eigentlich nur die Songs auflegen kann, die schon existieren, also irgendwelche fremden Songs und Hab dann aber mir schnell Gedanken gemacht, okay, ich würd gerne irgendwie selbst auch mal Musik machen oder selbst einen Song zusammenbauen und habe dann mit Magic Music Maker angefangen. Tatsächlich, habe den runtergeladen und ja, auch erstmal probiert, erstmal versucht, okay, was geht da überhaupt? Und wie gesagt, ist ja schon 7, 8 Jahre her, so wahrscheinlich noch länger, weil da haben wir uns ja dann kennengelernt. Und ja, ist eine ganz neue Welt aufgegangen. Also ich bin kein Instrumentalist sozusagen. Ich habe nie irgendwie ein Instrument gelernt, beziehungsweise irgendwie in der Schule oder sowas, sondern habe dann eigentlich nur meinen PC gehabt und Magic Music Maker und habe erstmal Samples und so reingeladen. Aber dann habe ich relativ schnell gemerkt, naja, da kommt man auch an seine Grenzen mit Magic Music Maker. Und alle, die dann letztendlich damals Musik produziert haben, im elektronischen Bereich, haben Ableton benutzt. So bin ich dann irgendwann auf Ableton gekommen, hab mir das auch runtergeladen, war mega teuer, es war damals also fast unbezahlbar, so dafür, dass es nur ein Hobby ist und man eigentlich noch Student war und Schüler und dann hat man so eine Testversion runtergeladen und dann war es erstmal die ersten 1, 2 Monate, war super schwierig überhaupt einen Ton daraus zu kriegen, weil man erstmal gar nicht versteht, wie funktioniert das alles da mit Eingängen, Ausgängen? Das ist ja, sind ja alles irgendwie so ein bisschen spanische Dörfer gewesen. Und aber dann irgendwann nach 3, 4 Monaten hat man mal so einen kleinen Schnipsel rausbekommen, so ein Beat, wo man, naja, jetzt würde ich ihn nicht mehr vorzeigen, aber damals habe ich ihn vorgezeigt. Und so hat sich das dann irgendwie alles entwickelt. Und dann habe ich die Jungs kennengelernt und dann dementsprechend halt auch Fabian gesagt, hey, ich glaube, Ableton ist so das, worauf wir uns versteifen sollten, weil das so diese DAW ist, wo ich sage, die ist perfekt eigentlich. Mhm. Ja, damit kann man alles machen und damit kann man auch produzieren, so wie live spielen. Und das war eigentlich so für uns diese perfekte Mischung von der DAW.
Cool. Ja, dann ist das ist eigentlich auch schon ein perfekter Übergang ins Thema. Also wie sieht denn eure Zusammenarbeit im Produzentenkollektiv aus? Also im Vorgespräch habt ihr auch gesagt, ihr seid ja gar nicht mehr nur zu zweit, aber vielleicht könnt ihr sagen, wie sieht euer Team aus?
Also angefangen haben wir zu dritt und haben dann halt Deep House sozusagen produziert, also als wir angefangen haben mit Clock Clock. Und ja, über die Jahre hat es natürlich verändert, ne? Wir sind dann in der Popakademie gelandet sozusagen. Wir haben dann den ersten Song rausgebracht, der war dann auch in dieser Deep House Phase. Und dadurch hat sich die Popakademie bei uns gemeldet und hat gesagt, hey, habt ihr nicht Lust, irgendwie mal bei uns vorzuspielen? Und wir waren aber zu der Zeit eigentlich nur auf der Couch gesessen und haben Musik produziert. Wir waren nie live auf der Bühne. Oder haben uns darüber Gedanken gemacht, wie wir live spielen. Und dann hat aber die Popakademie halt angefragt, dass wir bitte vorspielen sollen bei ihrem Bandpool, bei ihrer
Förderprogramm.
Bei so einem Förderprogramm, genau. Und Bandpool oder die Popakademie ist ja so eine renommierte Musikuniversität. Und da sind wir dann hingekommen, auch mit so 2 Rucksäcken, also so wirklich auf Anfang. Und haben dort halt mit so unseren kleinen Drum-Machines letztendlich den Beat gebaut und Bojan hat drüber gesungen und dann war das so, ja, ein Auftritt vor, ich würde mal sagen, so 20 Leuten, die waren alle auf ihrem Stuhl gesessen und haben uns dann im Sitzen halt angeguckt und haben uns dann bewertet.
Schön mit Klemmbrett.
Ja, richtig so auf Fury. Ja, schon.
Mit so Schildern oder so von 1 bis 10?
Das nicht ganz, aber es waren tatsächlich schon Leute von mehreren Labels und ich sag mal, Leute, vor denen man gut sich präsentieren sollte, weil das damals die Chance war so. Und wir als allerersten Auftritt standen noch nie zusammen auf der Bühne. Bojan hat uns damals noch, ich weiß noch genau, hat er uns reingelegt und hat gesagt, ey Jungs, wir haben noch eine Show vorher, 2 Tage. Einfach nur, dass er uns austrickst, dass wir uns intensiv darauf vorbereiten, weil wir denken, wir hätten noch eine Show vor der eigentlichen Show. Und dann ja, kamen wir da an. Das war auch legendär. Da waren Trucks schon, die hatten irgendwie Ausrüstung dabei, richtige Instrumentenracks. Und wir halt mit 2 kleinen Rucksäcken so. Die haben uns an der Tür gefragt, ja, was wollt ihr hier? Hier sind heute Bandvorspielungen. Und also hier spielen die Bands vor, die sich dafür beworben haben. Wir so, ja, wir sind auch eine Band. Wir wurden auch eingeladen. Und die da, ah ja, dann geht er gerade durch. Und so. Also sehr, sehr verrückt. Aber wie Marc schon sagt, am Anfang weiß man halt gar nicht, wo von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Da haben wir erstmal allein die Tatsache, dass es den Ableton Session View gibt und den Clip View. Ich weiß nicht, für Fortgeschrittenere kennt man das natürlich. Aber wir am Anfang gar nichts gewusst und dachten dann, okay, wie bringen wir denn jetzt die Produktion, wie können wir die denn live spielen? Wir waren zu dritt Da haben wir uns gedacht, okay, einer macht das Instrumentale, einer macht eher die Drum-Elemente. Und dann standen wir auf der Bühne, Marc hier mit seinem APC 40, ich mit der Maschine und dann die Drums irgendwie gespielt, Marc die Instrumentals. Und ja,
das war auf jeden Fall der Anfang von dem Ganzen, dass wir dann halt live gespielt haben. Genau. Und dann wurden wir gebucht an einem See zum Beispiel. Und dann haben wir halt letztendlich so diesen elektronischen Part hinten gemacht und Bojan hat vorne gesungen. Wir haben aber dann irgendwann gemerkt, naja, so diese Dynamik, wenn jetzt ein Schlagzeug oder so dabei ist oder mal halt so Instrumente, die den Live-Charakter mehr rüberbringen, das wäre so unser Traum, dass wir da irgendwie hinkommen, so, dass wir vielleicht noch einen Schlagzeuger dazu nehmen. Das war jetzt mal unser erstes Ziel sozusagen. Da haben wir dann irgendwann den Fred kennengelernt. Unser Musical Director, der bis heute immer noch ist, so. Und er hat uns dann letztendlich auch in diese Live-Welt gebracht, weil, naja, wir sind mit dem Laptop und mit unserem Push zu einem Gig gekommen und das war alles noch ein bisschen so amateurmäßig, sage ich jetzt mal. Und er hat uns dann aber in die Live-Welt gebracht und hat dann alles mikrofoniert und hat uns erstmal überhaupt beigebracht, wie das überhaupt alles funktioniert, weil vom damals Techno feiern, da hat die DJs haben einen USB-Stick dabei, stecken ihn rein und das war's so. Und klar, live ist ja nochmal eine ganz andere Baustelle. So.
Und er war halt schon voll Profi und muss man echt sagen, wir sagen immer, er ist so einer der Gottgesandten, der uns wirklich ungemein geholfen hat bis heute. Liebe Grüße, Fred, falls du zuschaust oder das hörst.
Sehr gut.
Geiler Typ.
Sehr gut.
Aber anfangs waren wir halt wirklich blauäugig auf der Bühne und das kurz noch, um das zu erläutern. Wir kamen halt wirklich mit dem Laptop und haben ein AUX-Kabel in den Laptop gesteckt, die am FOH haben uns angeguckt, so seid ihr wahnsinnig, was wollt ihr, was macht ihr hier? Die Gitarre direkt ins Mischpult. Ich habe dem Typ gesagt, ey, mach ein bisschen 70% Reverb vom internen Reverb drauf vom Mischpult und so. Wirklich einfach keine Ahnung gehabt. Aber trotzdem, wir haben dann auch ein gutes Jahr, haben wir so mehr oder weniger ein paar Shows gespielt und hat auch gut funktioniert. Also toi, 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 die Technik hat nie versagt. Trotz, teilweise war unser Speicher war voll, armer Student, man hat keinen, man kennt's und hier Micro-SD-Karte in der Seite drin, wo man jetzt im Nachhinein sich an den Kopf fasst und denkt so, oh, wie habt ihr euch das getraut? Es hat alles gut funktioniert und bis dahin war auf jeden Fall eine krasse Entwicklung.
Und wenn wir jetzt nochmal kurz von live ins Studio gehen, also wie sieht die Arbeit bei euch an den Produktionen von Clock Clock aus? Also ich glaube, wie gesagt, du hast, glaube ich, mal gesagt im Vorgespräch, dass ihr da mittlerweile auch ein Kollektiv seid, richtig?
Ja,
genau.
Wir sind immer so alleine. Also wir sind, anfangs haben wir alles komplett alleine gemacht, aber dadurch, dass wir jetzt breiter aufgestellt sind, haben wir auch Sessions mit anderen Produzenten oder anderen Songwritern und so. Und dann, es gibt eigentlich nie dieses... dass der Schlüssel zum Erfolg, das ist eine oft gestellte Frage, wie entsteht ein Hit? Aber das ist so abhängig von so vielen Parametern, also allein wie die Tagesverfassung ist oder ob man gut gefrühstückt hat oder ob die Sonne scheint oder so. Es sind so viele Aspekte, die da irgendwie mit einspielen. Und also das haben wir dann auch gemerkt. Es ist nicht mehr so dieses eine, wie früher auf der Couch, ich spiele jetzt ein paar Keys ein, Marc haut ein paar Drums rein oder... Es ist einfach viel variabler geworden. Manchmal ist es so, Marc hat irgendeine Idee zu Hause, irgendeine Demo gebaut, ein kleines Sample, irgendeinen Schnipsel, dann ist das der Auslöser. Manchmal habe ich vielleicht irgendeinen Riff auf der Gitarre oder eine schöne Akkordfolge oder so. Oder Bojan kommt um die Ecke und hat direkt die Topline und so. Und dann wird es halt da rumherum gebaut.
Mhm. Das heißt, ihr arbeitet eigentlich, also bei euch gibt es keine klare Aufgabenteilung, sondern ihr erarbeitet oder arbeitet die Ideen der jeweiligen anderen einfach aus, gemeinsam.
Genau, auf jeden Fall. Und wir haben uns zu einem gewissen Zeitpunkt, irgendwann sind wir dann natürlich auch, haben auch Sessions gehabt mit Leuten in Berlin und durch die Popakademie haben wir dann Kontakte bekommen zu Singer, Songwritern, Produzenten und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns halt zusammengesetzt und haben auch gesagt, dass wir uns gern öffnen würden, auch diesem ganzen, also auch Produzenten und Songwritern öffnen würden, einfach um zu lernen, weil wir kommen aus Schifferstadt, aus einer kleinen Stadt, wo wenige Leute Musik machen und wir haben einfach gesagt, okay, wir wollen unbedingt auch dazu lernen und dementsprechend sind wir dann nach Berlin und haben da auch viel gelernt, wie schreibt man überhaupt einen Song, wie ist das Arrangement von einem Popsong, wie ist das Arrangement von einem, also wir haben ja vorher Techno gemacht, beziehungsweise so Deep House, und das ist ja, unterscheidet sich ja viel. Und was für Plugins benutzen die Produzenten in Berlin, und dementsprechend war es für uns sehr, sehr schön, uns zu öffnen und zu sagen, okay, wir machen daraus eher ein Produzentenkollektiv auch und arbeiten mit vielen Produzenten zusammen, weil wir da einfach auch viel, viel von lernen können. Und ich glaube, das war bis heute auch ein sehr, sehr guter Schritt, weil jeder möchte gern irgendwie mit Clock auch einen Song machen. Und das ist, kommt uns natürlich auch zugute, weil dann einfach viele gute Songs entstehen, ne? So, und dann setzen wir uns natürlich, wenn die ganzen Songs dann geschrieben sind, vielleicht nach einem halben, dreiviertel Jahr, setzen wir uns alle hin, hören uns alles an, sagen, okay, da sehen wir Potenzial, da arbeiten wir weiter, die eher nicht. Und so ungefähr läuft es dann ein bisschen. Und bei manchen weiß man natürlich direkt so im Studio schon, boah, der hat irgendwas Besonderes so. Und der Song, der hat irgendwie einen Vibe, den wir alle fühlen. So. Und dann wissen wir eigentlich schon, okay, das ist ein Song, den wir unbedingt rausbringen wollen. Ob es dann eine Single ist oder ein Albumtrack oder was auch immer, das weiß man dann irgendwie nicht. Natürlich erstmal.
Und Fabian, arbeitet ihr dann alle in derselben, also ihr arbeitet ja alle in Ableton. Wie sieht denn die technische Infrastruktur aus, damit ihr auch wirklich alle an derselben Session arbeitet? Oder wie arbeitet ihr gemeinsam an einem Song? Frag mal so.
Also wir beide, wir sind auf Ableton unterwegs, aber nicht jeder Produzent in unserer Bubble arbeitet leider mit Ableton. Das wäre natürlich unser Traum. aber also es gibt natürlich verschiedene DAWs und das sind auch weit verbreitet, aber... Also bei uns jetzt intern in der Band und dann auch in der Live-Umsetzung fahren wir komplett mit Ableton. Dementsprechend ist es da für uns recht einfach, das Ganze dann umzusetzen. Beziehungsweise wir geben dann oftmals wir haben auch gemerkt, manche Produktionen funktionieren eben für jetzt das Radio ganz anders als für die Live-Show. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den man erwähnen kann. Weil die Live-Umsetzung ist natürlich, lebt von anderen Elementen und es ist einfach was anderes als im Radio, wo man im Auto sitzt, der Song geht los, der Song hört auf und fertig. Das ist vielleicht auch noch ganz spannend, dass wir da dann teilweise uns überlegt haben, okay, wie könnte man das Ganze noch liveiger machen? Also was könnte dem Publikum noch mehr den Zugang schaffen? Vielleicht baut man dann ein kleines Intro oder dann überlegen wir uns, okay, wo könnte man einen kleinen Mitmachpart mit einbauen? Und dann ist es alles schon so ein bisschen, gibt es dem Ganzen einen groben Rahmen und macht es wie so, ich beschreibe es gerne wie so eine geile Bolognese und dann kommt nochmal Parmigiano oben drüber und dann ist es schön abgerundet. Vielleicht beantwortet das nochmal deine Frage.
Genau, das ist der perfekte Übergang eigentlich zur nächsten Frage, nämlich ob ihr bei der Produktion im Studio schon an die Live-Performance denkt. Also ja, offensichtlich, ne? Aber wie konkret ist diese Live-Produktion denn immer dann noch im Hinterkopf? Tickt die ganze Zeit mit oder wie muss man sich das vorstellen?
Früher wesentlich weniger, also da haben wir gar nicht über live nachgedacht, sondern haben einfach einen coolen Song gemacht, so in unserer Bubble und wussten aber, also selbst wenn wir da ein Instrument eingebaut haben, das live sehr, sehr schwer zu spielen ist, haben wir überhaupt nicht drüber nachgedacht, so. Heutzutage ist natürlich ein bisschen anders, auch dass die Sachen, die wir produzieren, jetzt zum Beispiel ein Intro oder auch ein Song, den wir dann produzieren, den kriegt ja dann unser Live-Team sozusagen und die haben auch die gleichen Plugins und die gleiche Ableton-Session, sage ich mal, auf ihrem PC, sodass wir dann sagen können, okay, wir haben in Song XY den Synthi. Roman jetzt zum Beispiel an den Keys, der spielt zum Beispiel Keys oder auch einen Moog-Bass oder Synthis und so. Zu dem sagen wir dann, das und das Plugin musst du dir für live nehmen und den Sound auswählen. Und so können wir natürlich dann auch garantieren, dass die Live-Sounds gleich sind wie auch den Produktionen oder beziehungsweise sehr, sehr ähnlich. Und das war eigentlich immer so unser Ziel. Und am Anfang haben wir natürlich elektronisch angefangen und dann kam mehr dieser Live-Charakter dazu. Aber wir wollen das natürlich auch immer, unser Ziel war es, das zu verschmelzen eigentlich, diese zwei Welten und das in einer Band sozusagen zusammenzukriegen. Also die ganzen Live-Elemente, die akustisch gespielt werden kann, wie ein Live-Schlagzeug oder so, kommt dann von Fred. Aber jetzt zum Beispiel ein elektronischer Synthi, der zum Beispiel schwierig zu, oder irgendwelche Samples, irgendwelche Vocal-Samples, die haben wir dann auf unserem Pad. Und die können wir dann auch abfeuern elektronisch, wo es dann halt einfach für jemand, der an der Gitarre einfach nur steht, schwierig ist, das überhaupt zu spielen. Dementsprechend können wir, glaube ich, somit auch irgendwie den Sound, den wir im Studio kreieren, genauso auf die Bühne bringen.
Mhm. Vielleicht auch noch wichtig? Kurz dazu.
Ja.
Also es ist jetzt bisher war es, glaube ich, nie so, dass wir gesagt haben, ey, wir machen jetzt einen kompletten Live-Song nur für das Live-Publikum, sondern die Songs entstehen schon erst vorrangig für, ich sag mal, Glock und das primäre Baby. Und dann guckt man, okay, wie kann man danach, wenn die Produktion steht, wie kann man es vielleicht in das Live-Liveiger machen? Aber es war jetzt irgendwie noch nie, dass wir gesagt haben, ey, wir brauchen jetzt ein krasses Stadium-Hymne oder so. Wir gehen jetzt komplett auf Live-Drums und nur Live-Elemente und so. Also vielleicht ist das auch noch ein kurzer Nachtrag, weil das entsteht dann erst im Nachhinein. Natürlich hat man mit der Zeit gemerkt, je mehr Shows man spielt, wie geil live ist, also was da für eine Welt wartet und auch welche verschiedene Genre-Richtungen live anders funktionieren. Das ist dann vielleicht eher so ein Indikator, wo man denkt, okay, wir könnten mal wieder mehr in die Richtung gehen, was das Genre angeht, weil man gemerkt hat, live funktioniert es sehr, sehr gut. Aber jetzt, dass wir sagen, wir brauchen unbedingt einen Live-Song, der live total ballert, das ist nicht die Herangehensweise. Es geht eher, der Song ist im Vordergrund und danach wird es eher umgesetzt. Oder man erkennt, ah, live ist voll geil und dann gehen wir doch mal ein bisschen mehr vielleicht in die grobe Richtung. Aber jetzt auf Teufel komm raus, so einen krassen Live-Song, das ist nicht so. Nee,
das passiert.
Genau.
Ja. Sehr gute Ergänzung. Marc, du hast gerade gesagt, ihr sucht euch dann beispielsweise gewisse Presets raus oder speichert die ab, gebt die so an euren Live-Keyboarder weiter, damit eben der Sound 1:1 wiedergegeben kann. Wie wichtig ist es, dass der Live-Sound wirklich sehr nah an der Studioproduktion ist? Ist das auch arrangement-technisch, dass sie möglichst nah aneinander sind oder gibt es da gewisse Freiheiten?
Es gibt gewisse Freiheiten, also vor allem Arrangement, wenn dann zum Beispiel sowas wie ein Publikumspart oder so eingebaut werden soll, dann ändert sich natürlich das komplette Arrangement. Und ich finde, für jemand, der zu einem Konzert kommt, also ich kenne es nur von mir damals, wenn ich zu einem Konzert komme und höre den Song, den ich irgendwie zu Hause die ganze Zeit pump und komme dann zu einem Konzert und der wird ganz anders gespielt, ist ein bisschen kritisch, würde ich mal sagen, so, weil ich will den Song natürlich auch irgendwie von dem Künstler dann so hören, wie er irgendwie ist, und dementsprechend finde ich schon sehr wichtig, dass die Elemente, so wie sie in den Songs sind, auch live umgesetzt werden. Man hat aber schon auch einen Spielraum, also es ist zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist, man hat einen elektronischen Song und den probt man dann und mit unserer Band zusammen, und Fred hat zum Beispiel auf seinem Schlagzeug einmal Drums, die elektronisch sind, und einmal Drums, die halt akustisch, also beziehungsweise live sind, so akustisch. Und dann kann es schon mal sein, dass man im Studio ist oder beziehungsweise bei der Probe und dann spielt man den Song, aber irgendwie kommt dieser Live-Charakter nicht raus, weil er halt diese elektronische Kick zum Beispiel anstatt die Live-Kick triggert. Und dann sagen wir, okay, jetzt wechsel mal aber von der elektronischen auf die Live, und plötzlich geht irgendwie eine Welt auf, und dann tun wir uns ja eigentlich von dem Originalsong verabschieden, was das angeht, aber einfach nur zu dem Besseren, dass er halt einfach live schöner klingt und einfach live mehr Dynamik hat, sozusagen. Und so ist es mit Instrumenten, mit Drums, mit eigentlich allem so.
Fabian, ihr habt eben gesagt, eigentlich steht die Studioproduktion noch an erster Stelle. Gab es schon Situationen, wo ihr gesagt habt, das können wir so in der Produktion nicht machen, weil das kriegen wir live nicht umgesetzt oder das hat nicht die Wirkung?
Nee, würde ich so sagen, nicht, weil bisher konnten wir alles umsetzen. Das ist dann auch wieder ein großer Vorteil von unseren Bandkollegen, die wir mit auf der Bühne haben. Ultra krasse Musiker, wirklich. Ich würde jetzt nicht sagen Gegenteil von uns, aber die sind halt studierte Musiker und wirklich Profis. Und dementsprechend, also da haben wir keine Hindernisse. Das ist auch das Schöne, das gibt uns auch eine gewisse Freiheit in der Hinsicht, weil wir wissen, wir haben hier ultimative Bros am Start. Selbst wenn wir den sehr verrückten, verzerrten Sound bauen mit Delay und Schlag mich tot, die haben das Feingefühl und wissen, gerade die sind dann auch immer sehr dankbar, wenn sie quasi wie so ein Fetzen von uns bekommen, was denen die Welt eröffnet, was quasi die Soundvorstellung angeht. Dementsprechend, also bisher noch keine Probleme gehabt, toi toi toi. Hoffentlich passiert es weiter so. Also, da sind wir uneingeschränkt, zum Glück.
Super. Cool. Marc, vielleicht an dich die Frage: Wo siehst du denn die größten Herausforderungen, einfach eure Studioproduktion live umzusetzen?
Die größten Herausforderungen? Naja, ich würde mal das, was ich eben gesagt habe, dass man produziert einen Song und dann spielt man ihn irgendwie in der Probe live und merkt aber, dass das gar nicht so rüberkommt, wie man sich's in der Produktion eigentlich vorgestellt hat. Und ich würde sagen, dass das manchmal so ein kleiner Clinch war, wo man dann erstmal nochmal an den Song drangehen musste. Und jetzt zum Beispiel bei unserem Album, was wir rausgebracht haben, da haben wir viele Songs ja schon gespielt, die gar nicht draußen waren und haben erst durch Live erfahren oder beziehungsweise durch das viele Spielen gemerkt, was der Song eigentlich auch noch braucht. Also jetzt zum Beispiel, ich denke an ein paar Songs, wo wir dann hinten Live-Elemente eingebaut haben, die live passiert sind, die jetzt auf der Produktion auch drauf sind vom Originalsong sozusagen. Was bedeutet das? Wir schreiben einen Song, der muss nicht mal draußen sein, wir spielen ihn live, also spielt unsere Band und wir spielen ihn schon live, aber dann macht Fred zum Beispiel ein Drum-Solo rein, wo wir in unserer Produktion nie dran gedacht haben, so. Und dann können wir aber dadurch, dass wir alles auch live aufnehmen, die Einzelspuren, können wir sagen, ey, das, was du hier in Buxtehude gespielt hast, diese Live-Drums, schick uns die mal bitte, weil vielleicht könnte der das auch in den Song kommen. Und ich finde, das macht es irgendwie so dynamisch und man weiß nie, wo irgendwie was Cooles entsteht. Und dadurch, dass die natürlich auch studierte Musiker sind, also der spielt sein Leben lang nur Drums oder der eine spielt sein Leben lang nur Keys, so haben die natürlich auch nochmal einen ganz anderen, also sie gehen ganz anders daran, so. Und das ist für uns manchmal sehr interessant, weil wir dann sagen, hey, behalt es mal oder gib uns mal bitte die Spur, weil das wäre super nice, wenn wir das auch in unseren Originaltrack reinbringen. Und so diese Gratwanderung, würde ich sagen, ist so die, ja, ich würde mal die Herausforderung, die wir ab und zu mal haben.
Fabian, wo siehst du die Herausforderung oder siehst du noch andere?
Am Platz. Platz war oft ein Problem, ansonsten. ansonsten sehe ich keine weiteren. Das war immer nur, natürlich am Anfang hat man einen kleineren Truck und wir sind eine große Band, da fallen viele Geräte an und so. Da war eigentlich nur ab und zu der Platz, was so ein bisschen im Kopf einen unruhig wirken hat lassen, aber ansonsten, das ist das Einzige, ja.
Und Performance, also ich meine bei uns.
Ja, man wächst natürlich, ne? Du bist nie auf der Bühne gewachsen, also muss man sich erstmal zurechtfinden und auch die Sprache der Bühne sprechen, allein Körperhaltung und mal einen Moment kurz zu freezen oder so, kommt man ja nicht drauf, du siehst irgendwie Freunde, winkst der Mama und keine Ahnung, so, es ist alles sehr verrückt. Aber dann, wenn man dann im Nachhinein merkt, okay, wenn ich jetzt einfach mal stehen bleibe, wirkt es im Gesamtbild einfach viel konzentrierter und so schlüssiger. Das ist, weil du meinst,
Live-Performance,
da muss man ja auch erstmal lernen. Also wir waren nie auf der Bühne gestanden, wie vorhin erwähnt, und dann auf einmal spielst du da vor 40.000 Menschen und sollst da professionell wirken und Haltung und weiß genau, Bühnensprache und so. Also das war auch noch eine Herausforderung, aber da wächst man auch rein. Und ich sage immer, das Schöne für mich ist, alleine würde ich es, glaube ich, gar nicht machen, das Ganze, bin ich ehrlich. Aber dadurch, wir kommen aus dem Sport, haben lange Fußball gespielt und wir sind wie so eine Fußballmannschaft, die ohne Trainer auf die Bühne geht oder eine Klassenfahrt ohne Lehrer. Und da weiß jeder, man spielt zusammen und der eine boxt den anderen raus, wenn man mal ein bisschen hinten ist und so. Deswegen, gemeinsam ist es einfach viel, viel einfacher und schöner.
Sehr, sehr gut.
Ja, cool. Gutes Statement.
Eben. Dann lass mal gerade über das technische Setup sprechen. Wie sieht euer Live-Setup aus? Also ihr habt ja schon gesagt, Ableton Live ist am Start. Das ist dann wahrscheinlich auch so die komplette Zentrale, oder?
Genau. Das hat sich aber auch krass verändert. Also Ableton schon immer, jetzt was live angeht. Aber wie gesagt, anfangs, als wir zu dritt waren, hatte Marc seinen Laptop, da lief dann alles drüber. Ich habe viel Akustikgitarre gespielt oder auch Keys. Und das war dann unser Grundsetup. Also Ableton Push plus du hattest auch ein MIDI-Keyboard, oder nee? Ich glaube, APC 40 war es damals noch.
Ja, es hat auch immer ein bisschen gewechselt. Ja. Also wir haben immer so ein bisschen ausprobiert und geguckt, wie es funktioniert. Mit diesem APC kann man natürlich in Ableton dann gut diese Clip-View, kann man dann die Sessions starten und so. Und
das ist sogar noch das Originale aus der Zeit.
Sehr cool. Super.
Genau. Und das war dann am Anfang so unser Ding, um überhaupt die Sessions zu starten und überhaupt mit Ableton irgendwie auf der Bühne live zu spielen, sozusagen.
Ja, und dann hat es sich weiterentwickelt. Dann kam eben der gottgesandte Fred dazu und hat uns dann erstmal erklärt, was da wirklich passiert und wie fahrlässig wir eigentlich damit umgegangen sind, muss man wirklich sagen an der Stelle. Das war so, der dachte, was, ihr macht das AUX-Kabel in den Laptop, seid ihr verrückt? Und das kann schon machen. Und wir halt, ja,
Man muss aber auch dazu sagen, er hat zwei Computer offen. Ja. Also der hat das redundant geschaltet, dass wenn einer ausfällt, ist direkt ein anderer am Start und so. Voll also Profi. Er ist da schon sehr, sehr ausgecheckt.
Was voll Profi, wirklich.
Also da konnten wir einfach viel lernen.
Von ja, und dann haben wir letztendlich haben wir uns die Bühnenformation überlegt. Das heißt, jetzt inzwischen ist es so, Fred mit den Drums ist außen, dann kommen Marc und ich in der Mitte und dann kommt Matze und Roman außen. Das heißt, wir sind so die Abwehrreihe mehr oder weniger und vorne ist dann Bojan der Stürmer. Sind wir wieder beim Fußball. Und wir haben in der Mitte haben wir quasi unsere zwei Schaltzentralen. Also wir haben zwei Keystands vor uns, wo dann ein Keyboard drauf ist jeweils. Bei Marc ist oben dann APC Ableton Push und ein Mic für Backing Vocals und so. Inzwischen hat sich auch, haben wir vorher nie gedacht, dass wir mal Backing Vocals singen werden, aber man tut, was man kann. Und ja, bei mir ist dann auch eben Keyboard plus oben drauf habe ich ein Roland Drumpad, auch ein Mic und neben dann noch die Akustikgitarre. Und das ist so aktuell unser Format, wo wir ganz gut fahren. Ist natürlich auch Luft nach oben und wird mit Sicherheit auch erweitert. Hat vielleicht mal das Saxophon dann in Zukunft, wer weiß. Aber es ist auf jeden Fall, also wir werden nicht unser Leben lang jetzt damit fahren und mit der, also sind immer bereit, das Ganze noch zu erweitern und zu gucken, generell, wie kann man die live schon noch aufs nächste Level bringen, auch wenn sie jetzt schon, haben schon oft gehört, ist schon ganz gut, aber ist ja trotzdem immer Luft nach oben. Von daher, das ist so das aktuelle Setup, ja. Mhm.
Also ist auf jeden Fall bei uns auch im Prozess, ja, muss man echt sagen. Also manchmal haben wir das Keyboard, manchmal nehmen wir da ein anderes, weil wir sagen, es ist viel besser so. Und dann zum Beispiel Ableton Push war lange Zeit auch gar nicht, dadurch, dass wir das APC 40 hatten, hatten wir Ableton Push nicht. Und dann aber von APC 40 auf Ableton Push war schon mal ein riesen Unterschied, weil man mit Ableton Push halt noch viel mehr besser steuern kann und auch auf der Bühne steuern und so weiter. Also, und ich glaube, so werden sich noch ein paar Geräte in den Vordergrund drängen in Zukunft und manche vielleicht aber auch einfach dann wieder wegkommen. Also wir wollen das auf jeden Fall so ein bisschen dynamisch halten auch. Mhm.
Ich vermute mal, ihr spielt auf Klick, oder?
Ja. Mal so tatsächlich. Mal so.
Manche Songs mehr, manche weniger.
Also wir haben freie Stellen, wo wir keinen Klick haben. Wir haben aber auch Stellen, wo Klick ist, weil man da einfach auch gute Sachen wie aus einem Off kann man einfach anfangen mit einem Klick oder so, dass man die ersten drei Takte hört und dann weiß man, es geht los sozusagen, aber dann hört dann irgendwann auch der Klick auf, wo wir frei spielen können, dass wir so ein bisschen auch so einen Mix von beidem haben. Mhm.
Ihr habt gerade schon das redundante System an den Drums erwähnt. Wie ist es generell so mit Backup-Szenarien? Also gibt es beispielsweise auch ein zweites Ableton, falls das erste Mal aussteigt?
Bei uns nicht.
Bei uns nicht.
Noch nicht. Aber beim Fred und also Fred ist auf jeden Fall redundant geschaltet. Roman hat, glaube ich, auch ein zweites Setup. Also die haben dann so einen Panikschalter. Weiß nicht, ob man das kennt, aber es gibt dann, das kannten wir lange Zeit auch nicht. Also wollen sie ja nicht mit falschen Schmücken hier. Gibt dann so einen Panikschalter und wenn dann doch mal irgendwas hängen sollte, dann ist es halt echt ein Klick und dann springt das über und wir dachten auch, das ist eine Technik aus der Zukunft anfangs, als es der Fred uns erzählt hat. Wie so, was? Hä, wie? Und das merkt das Publikum gar nicht, oder wie? Und ja, also wir haben noch kein redundantes System. Bisher auch noch nie gebraucht, Gott sei Dank. Glück gehabt. Aber es ist auf jeden Fall schon mit etabliert in dem Setup.
Wird noch, glaube ich, ja.
Früher oder später, auf Sicherheit. Das ist dann auch was man lernt mit der Zeit, so wenn du dann mal verschiedene Shows spielst. Und dann spielst du ein Summer-Festival bei, keine Ahnung, 32 Grad. Auf einmal schmiert der Laptop ab, wo man dachte, hey, der hat das ganze Leben funktioniert. Es war nie was vorher noch geprobt und keine Ahnung. Und dann, ja, es geht schnell. Deswegen, die Sicherheit haben wir auch, durften wir von Fred lernen, die Sicherheit macht Sinn. Also, es ist bewahrheitet, ja.
Gibt es denn so einen Backup-Plan in der Schublade, falls es Ableton mal aussteigt, was man dann macht?
Akustik. Dann geht es auf Akustik ohne Klick und schön alle
klatschen. Ja. Ist uns auch schon passiert, ja, tatsächlich.
Aber das ist dann auch das Schöne, man merkt, das ist eigentlich so fast das Spannendste, wenn es zu kleinen, ungeplanten Momenten kommt, wie man das dann zusammenschaukelt. Dann ist es auch wieder der eine hat direkt einen Geistesblitz und haut dann irgendwie die Akustikgitarre rein, dann wirft der Fred einen Markenshaker zu und auf einmal stehen wir alle vorne und klatschen und tanzen so ein bisschen. Da
ist das Improvisation dann, genau, halt einfach. Sehr gut. Das ist so komplett.
Das macht's aber auch spannend. Ja. Und ist dann für uns im Nachhinein auch immer lustig, so, hey, was war da los mit der Gitarre? Hast du ja was verkackt oder so? Und dann, ja.
Das Gute ist ja, dass dadurch, dass wir alle In-Ears haben und wir alle miteinander reden können, ohne dass das Publikum sozusagen das hört, hören wir halt Fred dann, ja, unser System ist abgeschmiert, wir müssen uns was überlegen und dann stehst du halt da und denkst dir, okay, dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Oh, in den nächsten paar Sekunden, ja.
Gerade stehen.
Ja, gerade stehen und erstmal gucken so. Und dann hat meistens Bojan auch eine Idee, dass er mit dem Publikum dann irgendwie zur Zeitüberbrückung, damit wir halt unser System wieder zum Laufen bekommen, müssen wir natürlich auch irgendwie immer gucken, dass wir ein bisschen Zeit nicht schinden, aber halt irgendwie vielleicht dann Akustik oder so spielen, damit wir den nächsten Song dann wieder normal spielen können. Und oft ist es auch gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt.
Oder dann sagt Bojan zum Beispiel, geht er auf irgendeine Person im Publikum ein und verwickelt die in ein kurzes Gespräch oder ist dann so, und da ist er schon auch sehr begabt und ziehe ich meinen Hut vor, wie er dann manche Situationen so auflöst und es wirkt dann trotzdem so locker und so, als wäre es eigentlich, als gäbe es gar kein Problem und das ist eigentlich die Quintessenz, wenn man das zu verdeutlichen oder so nach außen irgendwie zeigen, hey, es ist alles cool und wir innen drin haben wir voll die Panik, aber es wirkt alles cool und wir schaukeln das schon. Ja.
Sehr gut. Genau, um nochmal vielleicht auf den Klick zurückzukommen. Also ich kenne das von früher, von meiner Band, der Drummer hatte den Klick im Ohr, weil er halt auch die ganzen, also Logic gesteuert hat, wo halt auch viele Sachen vom Band kamen. Wie sieht da euer Prozess aus?
Also Fred feuert bei uns auch er startet quasi die Songs. Teilweise ist er nämlich auch schon früher auf der Bühne, wenn wir dann Bühnenaufgang haben oder so, dann hat er neben seinen Drums auch so einen kleinen MIDI-Controller, wo er dann einfach alle Songs schön Reihe für Reihe abfeuern kann.
Und dann kriegen wir manchmal Informationen, wie zum Beispiel, jetzt fängt Verse an, also das ist bei uns ist ein Klick sozusagen und dann heißt es, okay, jetzt fängt Verse an sozusagen.
Wie so ein Einzähler.
Dann wissen wir alle, okay, jetzt fängt die Verse an und so ist letztendlich, sind die Songs aufgebaut, damit wir alle halt wissen, okay, wo sind wir, was machen wir? Und dann zum Beispiel so Sachen wie, Atmo oder so irgendwas, was halt so hinten dran einfach so ein bisschen schwebt und so, sowas kann dann auch schon vom Backing-Track kommen, aber es ist meistens nichts. Also meistens spielen wir dann die Sachen, die auf den Sachen sind, mit dem Klick genauso, wie der Song sein soll, so ungefähr. Und einen Bass haben wir oft beim Roman, der spielt zum Beispiel ja auch auf den Moog. Also er hat ja auch diesen Moog bei sich stehen und so. Und also die sind so gut, dass die das auf jeden Fall spielen können, ja. Und deswegen brauchen wir das eigentlich auch dann nicht vom Backing-Track abfeuern lassen, ja.
Und was mich noch interessiert ist, wie sieht die Information aus, dass sie quasi jetzt in den Verse geht oder in den Chorus?
Also ganz kurze Ansage.
Ja.
Also wir hören 1, 2, 3,
Verse.
Ja, also nur kurz.
Habt ihr das irgendwie, also macht das der Fred?
Das macht der Fred, genau.
Also live macht er das.
Ja.
Okay. Nee, es ist auf dem Klick ist sozusagen unser Arrangement von dem Song, wie wir ihn spielen wollen. Und dann kommt aber zum Beispiel irgendwann auch, anstatt Verse kommt dann, okay, freier Part sozusagen, ab hier können wir frei spielen und dann kann jeder sozusagen machen, was er will. Dann sind es aber 8 Bars oder so und ab dann gehen wir wieder zusammen rein. Also das ist dann sehr, sehr wichtig. Aber wir machen das halt mit Worten. Also wir hören dann auf unserem Klicksystem sozusagen, okay, jetzt geht's weiter und dann können wir weiterspielen.
Witzig. Und das heißt, die restlichen Samples, die feuert ihr dann über eure Controller ab, also über eure Drumpads, die ihr dann auf eurem Rack habt.
Ganz unterschiedlich, ja. Also mal so, das ist wirklich, je nachdem, was für ein Song gespielt wird, ja.
Ja, das heißt, ihr habt da wahrscheinlich dann auch Presets für jeden Song, einzelnen Song und da dann die passenden Samples halt dann draufgelegt.
Genau, wir switchen dann auch einfach durch, wie in dem Clip-View geht man in die nächste Szene und...
Genau, ich habe da alle Songs drauf liegen sozusagen und oben auch angezeigt mit Namen und wenn... Das heißt, okay, wir spielen jetzt als nächstes Someone Else. So, dann gehe ich in meinen Push auf Someone Else, starte unsere Clip-View sozusagen. Und dann hat er seine Instrumente, die er für Someone Else braucht und ich meine Instrumente. Und wenn der Song fertig ist, klicke ich auf Stop oder beziehungsweise auch den nächsten Song und dann ändern sich wieder da die ganzen Instrumente, was man dann halt braucht. Bei dem einen sind es Vocal-Samples, die man abfeuert, bei dem einen sind's, spielen wir Streicher dazu, bei dem anderen, also es ist immer unterschiedlich eigentlich.
Krass, also ihr, wie teilt ihr euch das auf oder ist das eigentlich irgendwie random? Also der eine macht mal die Vocal-Samples und der andere dann den...
Da gibt es keine Regel, wir gucken immer, was sind Elemente, was man, ja, es ist variabel, also da gibt es keine richtige Regel.
Krass.
Oft vergeben wir natürlich Gitarre und Keys an unsere... Also unsere Gitarre und unser Key so und alles, was so übrig bleibt, können wir dann auf unsere Pads legen oder halt ja spielen oder also bleibt uns dann eigentlich offen, wie wir es machen. So. Oder ob wir noch was oben drüber spielen oder drauf spielen sozusagen, was gar nicht im Originalsong drin ist, sondern vielleicht machen wir noch was extra oben drauf.
Ja.
Das geht dann auch alles.
Ja, krass. Wie viele Samples sind das so pro Song? Also ist wahrscheinlich auch unterschiedlich, aber vielleicht könnt ihr sagen von bis.
Sehr unterschiedlich.
Es gibt Songs, da haben wir teilweise Spuren, keine Ahnung, 180 Spuren oder so, also in der Produktion. Und ja, das kann man nicht sagen. Der eine Song hat nur eine Spur, der andere hat 100. Also es ist sehr, sehr variabel, ja.
Okay, also ist es nicht so, dass ihr die Samples halt einzeln dann abfeuert über eure Drumpads oder...
Doch, das schon. Also das schon. Pro Song sind dann immer einzelne Elemente quasi auf den jeweiligen Pads. Also manchmal ist es ein Vocal Sample, manchmal ist es eine extra Snare, ein Shaker oder...
Ja.
Also es sind dann schon die einzelnen Dinger, die wir dann selbst einzeln triggern, aber halt immer von Song zu Song unterschiedlich.
Okay. Zum Beispiel ein gepitchter Vocal. Wir haben Every Flower Blooms als Song. Da ist hinten dran eine gepitchte Vocal und aber auch, wenn Bojan nicht singt, kommen da zwischendrin so gepitchte Vocals, die... wo man als Zuschauer merklich hört, okay, das ist nicht Bojan seine Stimme, sondern das ist ein gepitchtes Vocal. Und die liegen dann sozusagen auf dem Pad drauf und die können wir spielen. Und die sind natürlich auch im Key und haben ein bisschen Delay drauf. Also kann man die letztendlich spielen, wie man möchte. Es passt dazu. So.
Okay. Ja, cool. Vielleicht, welches Signal gebt ihr denn dann an den FOH weiter? Ist das, gibt ihr dann quasi, macht ihr so einen Mix schon selber, den ihr rausgebt?
Kann ich dir ehrlich gesagt, oder weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was wir dem an Signal geben. Das ist dann schon wieder zu technisch, wo wir sehr dankbar sind, dass das Fred dann übernimmt.
Das macht Fred.
Genau, da hört es schon wieder mehr oder weniger auf. Beziehungsweise man muss ja auch nicht, das ist ja auch was wir erkannt haben, man muss nicht alles immer komplett selbst machen. Also es ist irgendwie ein Irrglaube, dass allein wenn man jetzt Musikproduktion anfängt, du musst nicht deinen Song selbst mixen, du musst nicht deinen Song selbst mastern. Dafür gibt's Profis und was auch Sinn macht, dass man sich dann an Profis wendet. Also das haben wir schnell gelernt, in der Musikwelt bringt es nichts, ein großes Ego zu haben, sondern du musst eigentlich dein Ego zurückschrauben und einfach gucken, wie bringt man das Baby voran. Also was ist für das Projekt förderlich und nicht für einen selbst, sondern, und dann ist es auch als Beispiel mit dem Mix, also wir können unsere Songs auch irgendwie selbst mixen, aber natürlich nicht auf dem Qualitätsniveau, was möglich wäre. Und da schneidet man sich gefühlt ins eigene Fleisch. Oder hat einen falschen Stolz, wenn man dann sagt, ey, wir mixen jetzt auf Teufel komm raus. Hauptsache, dass man es gemacht hat, aber es hört sich dann an wie Crap. Von daher war das auch so eine Erkenntnis, die kam. Man muss nicht, es ist nicht schlimm, wenn man, es gibt manche Songs, da steht man dann auch mal die ersten 20 Sekunden da, wo man gar nichts macht und dachte am Anfang so, oh Gott, ich muss ja eigentlich die ganze Zeit irgendwas machen, sonst mache ich ja nichts oder... Aber das ist auch so, es ist auch mal gut.
Super
einfach
Irrglaube.
Genau, wir sind zu sechst auf der Bühne, da passiert so viel, alle sind abgelenkt, jeder guckt irgendwo hin. Da schadet es dem Ganzen gar nicht, wenn man mal kurz steht und wieder freest und innehält. Also, aber das ist, ja, wie will man das von vornherein erklären? Ne? Also das fällt ja nicht vom Baum, das Wissen so gefühlt. Das musst du einfach dir irgendwie aneignen und lernen.
Und man lernt daraus einfach. Also die letzten 2 Jahre, die wir mit Fred allein unterwegs sind und in diesem ganzen Live-Geschäft überhaupt mal Fuß gefasst haben, verstehen wir natürlich auch viel mehr. Und ich glaube, die nächsten 2 Jahre werden genauso interessant wie die letzten, weil es hört irgendwie nicht auf, wie auch bei Ableton. Wir benutzen das jetzt 7, 8 Jahre und ich finde immer wieder was Neues, wo ich mir denke, wie konnte ich das nicht wissen? So. Und ich glaube, das ist im Musikbusiness normal, dass es so ein Prozess ist, dass man lernt, geduldig ist und wir lernen auch super gern dazu. Also wenn wir dann unser Song zum Mixing geben, gucken wir uns natürlich an, wie wird das gemacht, was wird gemacht und wie wird er gemixt. Und daraus können wir dann lernen so. Aber wir können nicht von heute auf morgen plötzlich Mixing-Engineer sein. Das ist so, Das ist ein Irrglaube irgendwie so an diesem ganzen Musikding.
Gott sei Dank ist es ja auch so. Ich meine, das ist ein studierter Beruf. Also wäre ja auch krass, wenn jetzt jeder Hansel so, ich bin jetzt Mix- und Master-Ingenieur, hab da einen Wochenendkurs gemacht und mix dann auf dem Level wie Profis. Also ist schon alles gut, wie es ist.
Ja, finde ich total cool, dass ihr das sagt, so, weil das ist ja gerade auch ein Riesenproblem bei uns in der Branche,
das stimmt, ne,
dass alle ihre Sachen selber machen und gar nicht mehr zu den Profis gehen, aber dann, klar, man hat dann natürlich auch Klangeinbußen, ne? Und man muss halt auch alles selber machen, von vorne bis hinten, ne? So, da leidet vielleicht dann auch die Kreativität dann einfach dran und man ist auch gar nicht
das
mehr
haben objektiv. Wir auch durchgemacht.
Eben, und du machst ja den Song, du machst ihn im Studio, dann hörst du den erstmal fünfmal an oder fünf Tage hintereinander und versuchst den produktionsmäßig so hinzustellen und dann sollst du ihn auch noch mixen und am besten noch mastern, so. Da weiß man ja nach den Tagen schon gar nicht mehr, ist das gut oder ist das schlecht? Also so wirklich, man kann es nicht mehr beurteilen. So. Ja. Und dann ist es natürlich wichtig, auch sich da zu öffnen und zu sagen, ey, ich schick das jetzt mal ab und guck mal, was jemand anderes daraus macht. Mhm. So. Und vielleicht, lernt man davon auch einfach.
Man lernt nur, man hat nur eine Erkenntnis. Also allein vergleichswert zu einem eigenen Produkt zu haben, so... Mhm.
Der macht dann vielleicht noch die Snare höher.
Genau.
Und man sagt, oh mein Gott, warum? Also da bin ich nicht drauf gekommen, aber es ist letztendlich nur die Snare. Ja. Aber es sind dann so kleine Griffe, wo man sagt, okay.
Die nochmal ein paar Prozent einfach rausholen, ne?
Genau so ist es, ja.
Cool. Dann, wir haben schon jetzt oft drüber gesprochen, aber vielleicht könnt ihr nochmal beschreiben, wie ihr diesen Übergang einfach von einer, ich sage jetzt mal einfach reinen Produzentenarbeit zur Liveband geschafft habt.
Inwiefern geschafft? Also bei uns war es halt dadurch, dass wir dann eben, dass Fred zu uns ins Team kam. Er war der Profi, was das gesamte Live-Geschäft anging. Hatten wir das große Glück, dass wir unser Laienprojekt quasi ihm dann schicken konnten und das entsprechend gebounced haben. Und er konnte das dann in das gesamte Live-Set einpflegen. Also er hat ein Live-Set auf seinem einer seiner redundanten Rechner von, ich glaube, keine Ahnung, da sind 500 Spuren drin oder so. Mm. Und er hat halt dann quasi wie die komplette Zentrale, wo alles eingepflegt wird. Und weil er feuert es ja auch ab oder größtenteils. Und dementsprechend haben wir kriegen dann von ihm, gab es mal so ein Guidance-Sheet, wo er gesagt hat, hey, so die Spuren am besten, für ihn ist es dann am pflegeleichtesten für das System einzupflegen. Aber das ist dann letztendlich die Umsetzung. Da haben wir müssen jetzt uns nicht mehr überlegen, okay, passt das in das Arrangement von dem kompletten Live-Ding und bla bla bla, sondern das ist letztendlich, die Umsetzung erfolgt dann vom Fred.
Ja. Mhm.
Ja.
Und wir können uns halt jetzt mittlerweile hinsetzen und sagen, wir haben Summer and Else und Over und wenn wir dazwischen jetzt zum Beispiel einen Übergang bauen wollen, dann können wir den zu Hause auf Ableton bauen.
Ja.
So, und können sagen, okay, wir stellen es uns so vor mit den und den Sounds, dann schicken wir es zu Fred und Fred macht sich dann Gedanken, okay, was ist überhaupt da drin in diesem Übergang? Ist da eine Gitarre drin? Ist da ein Synthi drin oder sonst was? Dann pflegt er es ein, also was Arrangement angeht sozusagen, wo kommt es, wo hört es auf? Und dann geben wir diese Sounds unseren Leuten, die halt da bei uns spielen, also Roman an den Keys oder Gitarre. Oder dann elektronische Sachen wir und dann können wir letztendlich das, was wir zu Hause produzieren, genauso auf die Bühne bringen.
Das ist der Wahnsinn. Und allein, dass das so möglich ist. Wirklich.
Und das elektronisch mit akustisch letztendlich vermischt und das war für uns immer so das Ziel und ich glaube, das wollen wir auch noch weitermachen, dass sich das immer mehr vermischt, dass wir halt so eine, keine akustische Band, reine akustische Band sind, sondern einfach so elektronisch mit akustisch gemischt und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz interessantes Thema für uns zumindest immer gewesen und so dementsprechend wollen wir da immer weitermachen. So.
Cool. Wie lange probt ihr, beziehungsweise wie oft probt ihr dann das Set?
Unterschiedlich.
Zu wenig. Immer zu wenig.
Zeit ist knapp.
Ja.
Zeit ist Geld, Geld ist knapp. Sag mal.
Wir treffen uns, ich würde sagen so, also jetzt natürlich, als wir angefangen haben live zu spielen, nachdem Corona vorbei war und dann das alles so richtig losgegangen ist, mussten wir uns natürlich mal 2 Wochen irgendwie zusammen treffen und das alles überhaupt mal auf die Spuren bringen und wie wir es uns vorstellen und so. Und jetzt proben wir noch so, ich würde sagen, 3-4 Tage Bandprobe, wo wir wirklich nur als Band sind. Dann gibt es noch eine Produktionsprobe. bei der Produktionsprobe kommt da zum Beispiel auch Licht dazu und so. Da über Licht haben wir zum Beispiel noch gar nicht geredet, aber wenn wir jetzt über Klick reden, ist es zum Beispiel auch super wichtig, dass das Licht weiß, was wir als Musiker da vorne machen, weil Licht auch zu unserer Show gehört, so, und dementsprechend ist es dann immer, ja, müssen wir uns da einfach überlegen, wo kommt was und wie wird das abgefeuert, was für Licht kommt da, wird da grün gemacht, die Bühne, oder wird sie gelb gemacht und zu welchem Zeitpunkt und so. Also das passiert alles in der Produktionsprobe und dann gibt man nochmal so zweimal das komplette Set durch bei der Produktionsprobe und dann geht man eigentlich auf die Gigs. Und ich muss sagen, bei der Tour lernt man dann am meisten irgendwie nach vier, fünf Mal spielen, merkt man dann, okay, ich passe es nochmal irgendwie an, und am Ende von der Tour ist man dann eigentlich schon so eingespielt, dass man dann den Sommer spielen kann, so gefühlt.
Ja, ja, cool.
Ja, so ungefähr.
Ja, dann sind wir auch schon bei der letzten Frage angelangt. Mein Kollege macht euch jetzt hier ein bisschen größer. Welche Tipps habt ihr denn zum Einstieg für Produzenten, Produzentinnen, die quasi ihre Tracks von der DAW auf die Bühne bringen wollen?
Habe Mut. Habe Mut und trau dich einfach, wirklich. Also, wir können es nur von uns sagen. Wir sind am Anfang gestartet, wirklich wie die letzten Suppenkasper gefühlt, wenn man jetzt jetzt im Nachhinein natürlich weiß, was technologisch alles möglich ist und was Sicherheit bringt. Und aber es gibt eigentlich, also solange der Ton noch irgendwie rauskommt und die Show halbwegs funktioniert, gibt es kein richtig und falsch. Das ist eigentlich auch so der Grundsatz. Gerade am Anfang ist es noch viel, viel mehr, würde ich sagen. Es gibt kein richtig und falsch. Natürlich kann man es immer besser machen, aber wenn es funktioniert und eine geile Stimmung entsteht, dann kann selbst jemand mit einer Gitarre mit einer Seite kann ein krasses Konzert spielen, wo die Leute sagen, ach Gott, der spielt mit einer Seite, wie kann man nur? Aber es ist immer...
Ist vielleicht Markenzeichen dann.
Genau, es ist dann wieder Markenzeichen, ja, und also die Sache, wie man es verkauft. Also deswegen auch dieser Mut, so der Schritt, ich glaube, das Wichtigste ist, diesen Schritt zu wagen, nach außen sich zu präsentieren und auch auf Meinungen von anderen zu verzichten, beziehungsweise die versuchen zu ignorieren, weil oftmals sind die Leute, die meckern oder irgendwie haten, die gar nichts machen. Und das ist dann immer so im Umkehrschluss, wo man sich denkt, ja, weiß nicht, ob deine Meinung dann nicht so relevant ist, aber deswegen einfach dieser Mut raus und einfach versuchen. Und so wie wir haben auch so viel gelernt beim eigentlichen Tun. Also kam da als Laien an und ich würde jetzt nicht sagen, wir sind Profis, aber wir gehen Richtung fortgeschritten und Richtung Profi langsam vielleicht. Aber ja, also es kommt durch die Praxis und die Umsetzung und die Übung dann.
Und sich meistens halt echt, also so zwei, drei Menschen vielleicht suchen, die sich auch für das Projekt interessieren oder die sagen, hey, ich unterstütze dich voll und supporte dich und so. Und das war am Anfang bei uns zum Beispiel der Fred so.
Der Moritz müssen wir auch mal erwähnen.
Ja, klar, natürlich so, aber die haben von Anfang an unser Projekt geglaubt und so. Solche Personen sind unfassbar wichtig, weil man braucht solche Personen, um überhaupt weiterzukommen und deswegen auch wieder öffnen, wenn man live spielen möchte, dann nicht irgendwie. Man kann natürlich sein Instrumental einfach abfeuern von hinten und kann einfach drüber singen, das ist kein Problem, aber wenn man so ein bisschen mehr will und so, sollte man sich auch damit auseinandersetzen, wie das überhaupt live rüberkommt und dann halt einfach sich jemanden, vielleicht auch wie ein Fred oder irgendwie jemanden, der live schon mal gespielt hat, sich zur Hand nehmen und sagen, hey, das und das habe ich vor. Und dann kann man zusammenarbeiten und dann muss man es auch nicht alles allein machen, weil ich glaube, wenn man alles allein macht, dann erschlägt es irgendwann einen und dann weiß man gar nicht mehr weiter und dann kommen die Selbstzweifel und klinge ich überhaupt gut und alles drum und dran
Und es macht auch einfach nicht so viel Spaß.
So viel Spaß, natürlich.
Geteiltes Glück ist das schönste Glück, oder? Ist das so ungefähr?
Sehr schöner Satz.
Ja.
Nee, ist so, ja. Auch live, ich meine, man ist nur unterwegs, ne, wenn man das dann alles alleine machen muss. Und dann sollte man sich schon die Leute raussuchen, mit denen man das gerne machen würde, weil man verbringt viel Zeit miteinander. Auf sehr, sehr engem Raum, hat wenig Privatsphäre und da braucht man schon Leute, mit denen man sich gut versteht und die eigentlich nur das Beste für einen selbst wollen, auch so. Das ist eigentlich so alles.
Total spannend, was ihr erzählt, wirklich. Ich fand's richtig gut. Wir sind auch leider nämlich schon am Schluss angelangt.
Das ging sehr schnell jetzt.
Ja, ging mega könnte schnell.
Könnte noch weitergehen.
Ja, vielleicht machen wir eine Folge.
Vielleicht, wenn es ein paar Fragen gibt oder so, das können wir ja gerne anbieten, falls irgendwelche Fragen aufkommen.
Ich glaube, die schlafen heute alle noch.
Ja. Ah, okay. Ich meine, wir haben Donnerstagmorgen. So.
Ja. Ist jetzt nicht die Primetime, sagen wir es mal so.
Das stimmt, ja.
Genau, vielleicht könnt ihr zum Abschied nochmal kurz sagen, wo man euch überall findet, falls man euch noch nicht kennt. Ich meine, ich weiß nicht, bei WDR 2 habt ihr auf jeden Fall ordentlich Plays.
Ja.
Ja, nicht nur bei WDR 2 findet man uns, man findet uns auch auf allen gängigen Streaming-Portalen.
Genau.
Spotify, Apple Music, dieser Titel, Schlag mich tot. Natürlich Clock Clock, wie die Uhr mit dem C, man sieht sie auch hier im Namen, genau. Und auf Instagram Clock Clock Music.
Und Spotify.
Spotify, genau. Für alle möglichen sozialen Portale, im Telefonbuch und
und neue Termine stehen aber aktuell noch nicht an.
Doch, es kommt jetzt auch noch was Großes, das können wir eigentlich, glaube ich, auch schon erwähnen. Wir sind dieses Jahr bei Sing Mein Song dabei. Und heißt, man wird uns auch bei Fox sehen. Ja, da ist Sendeausstrahlung, geht.
Also unser Frontmann hat mitgesungen sozusagen, genau. Und es gibt aber auch noch eine Doku über uns, die dann im Anschluss kommt, und spielen auch wieder ganz viele Sommershows, also sind wieder gut unterwegs, also man findet uns auf jeden Fall, ich würde mal sagen, deutschlandweit, und wir sind auch ein bisschen in Europa unterwegs.
So geht los, ja.
Also gerne vorbeikommen.
Cool. Auch.
Und alle Daten sind natürlich, auf Instagram gibt es eine schöne Übersicht mit allen Daten, fein säuberlich, strukturiert.
Sehr, sehr
Interesse
gut.
Besteht.
Wart ihr denn auch in Südafrika dann bei der Produktion dabei von Sing Mein Song?
Bei der Produktion nicht, aber im Nachhinein. Wir waren dann für die, ich sag mal, Afterproduktion.
Ja, weil ich kenne, der Saxophonist von denen ist echt, von der Band ist echt großartig.
Mhm. Ah, okay. Müller, ja, den haben wir nicht kennengelernt tatsächlich. Ja. Grüße.
Genau, wo wir gerade bei den Grüßen sind, viele Grüße auch an Fred an dieser Stelle.
Mhm. Ja.
Und ja, wie gesagt, Marc, Fabian, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ja. Das hat uns viel Spaß
sehr
gemacht.
Gerne.
Ich fand es total cool, da einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Also vielen, vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Danke euch.
Wir haben zu danken, wirklich.
Gerne, gerne. Okay, dann viele Grüße auch nach Neukölln, ja? Macht's gut.
Ja,
vielen Dank.
Ja,
macht's gut.
Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao. Ja, super Typen.
Ja, absolut. Und einfach sehr, sehr cool, finde ich, wie, also trotz all der Größe und dem, was sie schon erreicht haben, finde ich, wie sehr sie auf dem Boden geblieben sind und auch einfach Sachen halt aussprechen, die halt so einfach wahr sind, ne?
Total. Ich fand es halt witzig, dass sie, also ich finde sie sehr nahbar.
Ja.
Ich finde cool, mit welcher DIY-Attitude sie an die Sache auch rangegangen sind oder vielleicht auch teilweise immer noch rangehen. Wirkt zumindest mal so. Und ja, sie scheinen sich da wirklich ambitioniert reingearbeitet zu haben. Und der Erfolg gibt ihnen ja recht. Und ich fand es jetzt auch mega witzig, dass Fabian gesagt hat, ja, wir sind Laien oder vielleicht angehende Fortgeschrittene und werden irgendwann mal Profis. Also das fand ich schon ganz gut. Ich meine, sie sind ja auch auf meiner Referenztrackliste. Also die Produktionen, die sind schon echt gut.
Ja, absolut. Sagen. Ne? Und es ist ja genau der Punkt. Also auch gerade, wenn man jetzt mal live unterwegs ist, die große Angst auch davor eben, was passiert denn, wenn das und das ist? Ne? Was passiert, wenn ich mich verspiele, wenn die Technik ausfällt, wenn dies, das, jenes ist? Ne? Ja, das sind eben die großen Sorgen. Aber es ist oft eigentlich gar nicht so schlimm, wie es ist. Man muss es einfach machen und ausprobieren. Und gerade, wenn man dann eben in einer Bandkonstellation ist, wo man eben Leute hat, die das Ganze abfangen können oder sowas, dann ist es alles nicht so schlimm und irgendwann kommt man vielleicht sogar an den Punkt, wo man sagt, ja, wie die beiden gesagt haben, das ist eigentlich das, was live interessant macht, ne? Nicht eigentlich das, was perfekt durchläuft, sondern eben so den kleinen Schnitzer, und dann entsteht was Neues daraus.
Total. Dann machen wir weiter. Mixdown der Woche. Hast du was dabei?
Ja, zwei kleine Sachen. Erstmal möchte ich mal ganz kurz liebe Grüße an die Leute von Sonic Sales raushauen. Unter anderem den lieben Steve Baltes, der auch schon mal hier zu Gast war. Aber vor allen Dingen liebe Grüße an Marc Üsbeck vom Support, weil ich hatte einen Support-Fall und der wurde von Sonic Sales super geil und kulant abgewickelt. Also kann ich nur sagen, Hut ab. Richtig, richtig geile Arbeit. Und zum anderen, hast du eigentlich mal Avatar gesehen? Und zwar nicht den Film, sondern die Nickelodeon-Zeichentrickserie.
Ich glaube, da habe ich mal durchgeseppt oder beim Durchseppen habe ich das mal gesehen, ja.
Ja, aber die kam ja irgendwann so, ich glaube, um 2005, 2006 rum kam die raus. Und ich habe immer mal wieder gehört, so Avatar, Herr der Elemente, eine der besten Zeichentrickserien aller Zeiten und so. Und habe ich gedacht, okay, guckst du dir mal an. So, und meine Frau ist dann auch nach wenigen Folgen mit Begeisterung aufgesprungen. Wir haben jetzt alle drei Staffeln durchgeguckt, gibt es auch momentan auf Netflix. Mega, also richtig gut. Echt? Kann man auch heute noch wunderbar gucken. Also ist die eigentlich die perfekte Mischung aus so sehr leichte Unterhaltung, sehr witzig. Trotzdem halt ernsthafte Thematik, ist natürlich jetzt nicht super brutal, weil es ist halt eine Kinder- bzw. Jugendserie, aber kann man als Erwachsener super gut gucken, also beste Unterhaltung, absolut verdient meiner Meinung nach der gute Ruf. Und Netflix hat ja eine Realserie daraus gemacht und da haben wir jetzt auch die erste Staffel von geguckt und muss ich auch sagen, haben sie sehr gut hingekriegt. Also erstmal, es sieht bombastisch echt aus, also mega Produktion und sie haben sich nah am Original gehalten, ein paar kleine Änderungen gemacht. Sie haben es düsterer und ernster gemacht, also mehr auf ein Erwachsenenpublikum. Es ist brutaler geworden, aber im richtigen Maße, finde ich. Und Staffel 2 und 3 sind schon bestätigt. Die kommen auch. Also, und das Lustige ist, es gibt einen Realfilm davon. Der kam irgendwann, ich glaube, 2010, 2011 oder irgendwie sowas. Und den haben wir auch noch geguckt. Und der, ja, der beinhaltet eigentlich die erste Staffel, sowohl der Zeichentrickserie als auch der Netflix-Serie. Und der ist mal katastrophal schlecht. Ist auch damals an den Kinokassen komplett gefloppt. Und ja, man sieht also einfach, das ist irgendwie, da wollte jemand sehr schnell sehr viel machen, hat sich nicht wirklich damit beschäftigt. Es ist sehr lieblos umgesetzt, kein Auge zum Detail. Und jetzt gerade auch bei der Realserie auf Netflix habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, dass man auf die Kulturen der einzelnen Darsteller und Völker achtet. Das ist ein viel diskutiertes Thema aktuell, aber gerade bei der Serie, die im Endeffekt eine komplette Welt umspannt, wo du halt verschiedenste Kulturen und Völker hast, die immer aufeinandertreffen, da dann auch die richtigen Realdarsteller auszuwählen, die eben diesen Kulturen und dem Aussehen der Figuren entsprechen, dass du da Mühe reinsteckst, das hat sich da also voll ausgezeichnet und wie wichtig das ist, das haben die sehr, sehr, sehr gut gemacht und im Film sind es damit gnadenlos gescheitert. Also wie gesagt, die originale Zeichentrickserie und die Netflix-Realserie, beides ganz dicke Empfehlungen.
Ich muss sagen, ich habe jetzt irgendwie nicht ganz durchgeblickt mit den ganzen, also es gibt Avatar, es gibt bisher zwei Avatar-Teile. Aufbruch nach Pandora oder von welchem Avatar sprichst du? Nee,
das ist der Film von, das ist von
erste.
Sascha. Nee, damit hat es gar nichts zu tun. Das ist nur der Name. Das ist was ganz anderes. Du redest gerade vom James Cameron-Film.
Genau, das ist das, woran ich denke, wenn ich Avatar höre.
Genau,
ich dachte dann, Avatar Real Life?
Die kamen auch noch zeitgleich ungefähr zu einer ähnlichen Zeit. Also hat beides überhaupt nichts miteinander zu tun. Es gibt die zwei Avatar-Kinofilme von James Cameron, das ist eine Sache. Und es gibt die Nickelodeon-Zeichentrickserie, das ist eine komplett andere Geschichte, eine komplett andere Welt, zu der es aber auch einen Kinofilm gibt, der schlecht ist, also ein Real-Kinofilm, der schlecht ist und eine Real-Netflix-Serie,
ne?
Ganz genau, aber keine japanische Produktion, sondern eine amerikanische Produktion, die allerdings an japanische Anime-Serien angelehnt ist und das haben sie sehr gut geschafft.
Jetzt wird ein Schuh draus.
Ja.
Gut, dass ich nochmal nachgefragt habe.
Yes.
Willst du mich fragen, was mein Mixdown der Woche war oder soll ich selber starten einfach?
Erzähl, bitte.
Ich habe mir einen Tape-Loop gebaut.
Ja, sehr cool. Erzähl,
gestern.
Was hast du gemacht?
Also ich habe quasi eine Kassette aufgeschraubt, das Tape rausgenommen, dann quasi mir ein Tape abgeschnitten, das dann nochmal neu reingefriemelt, zusammengeklebt und ich habe aber das Tape auch nach außen laufen lassen von der Kassette. Das heißt, ich habe die Kassette am rechten Rand aufgeschraubt und dann da nochmal in den Kassettenrekorder reingelegt und das Ganze abgespielt, was ich darauf aufgenommen hatte vorher. Das war dieses Zelda-Theme, was ich mal vor ein paar Wochen noch sounddesigned habe, also ein bisschen verfremdet habe mit ein paar Tools, sieht man auch auf meinem Instagram-Channel. The.pilot.luna habe ich heute Morgen auch habe ich das Video auch gemacht. Gepostet, wie ich quasi dieses Tape Loop baue.
Ja, muss ich mal angucken.
Ja, und es ist auf jeden Fall schon so witzig. Klingt halt mega kacke.
Das gehört dazu, ne?
Aber genau, aber es gibt da wirklich, ich habe mir da sehr viel Inspiration auf Social Media geholt, also wie man das kreativ einsetzen kann, aber ich fand es einfach mal witzig, das auszuprobieren und ein bisschen was in das zu dokumentieren. Also ich kann es nur empfehlen, mal so ein bisschen praxismäßig so mit so Hardware-Geschichten rumzuspielen und einfach so Klangexperimente zu machen. Ja. Das macht extrem viel Spaß, man lernt unfassbar viel dabei und man schafft es halt dann natürlich auch, so einen uniken Sound zu kreieren. Mhm. Ja, aber ich muss halt schon sagen, es ist halt dann auch wirklich mehr Aufwand. Ne? Also man merkt dann halt schon, okay, jetzt hätte ich ein Plugin gemacht und hätte gesagt, den Bereich möchte ich loopen, ich will, dass das nach Tape klingt, bisschen Pitch Control noch nach unten schrauben oder verschnellern, keine Ahnung. Und dann hat man das innerhalb von 10 Sekunden, aber da bist du halt dann schon irgendwie eine Stunde beschäftigt, aber dann hast du halt wirklich so einen uniken Sound, ne? Mhm. Und es macht halt Spaß. Also ich habe ja auch ein bisschen mir gesagt so, hey, ich mache das jetzt und habe mir auch diese ganzen, das Synthesizer-Setup aufgebaut und habe mir dann aber auch fest vorgenommen, dann auch wirklich Sachen zu veröffentlichen, unter anderem das Video, ne? Das habe ich dann halt auch dokumentiert und am Schluss habe ich dann auch noch mal gezeigt, wie es klingt. Und es klingt halt nicht so geil. Ich habe dann geschrieben, ja, es klingt interessant und unpredictable. Ja, aber man kann natürlich auch das Tape kürzer schneiden und es einfach in der Kassette lassen und man kann natürlich dann halt auch noch auf die Kassette nochmal neu was aufnehmen, aber man muss halt, es ist wirklich frickelig an manchen Stellen. Aber es macht extrem viel Spaß einfach.
Sehr, sehr gut. Und ich sehe gerade, du hast hier noch ein Effektgerät aufgeschrieben.
Genau, ich hatte oder habe den Zoom MS70 CDR Plus hier, also der.
Das ist ein geiles Teil.
Das ist ein geiles Teil, das ist ein Pedal, ein Effektpedal, ein Multi-Effektpedal mit nur einem Treter, also es ist wirklich so Fußtreter-Gitarrenmäßig, man kann Stereo rein, Mono rein, kann Stereo raus, Mono raus, alles mögliche, ist super cool und ich glaube es gibt über 30 oder so Effekte, die man laden kann.
Nee, noch viel mehr.
Viel mehr oder 70, ich weiß gar nicht. Klaus, vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz recherchieren.
Ich guck das mal ganz kurz nach, ja. Ich habe das Gerät zwar, aber ich weiß es nicht auswendig. Also das sind, lass mich gucken, über 140.
Okay, über 140. Da sind verschiedene, ist ja sogar EQs dabei, Kompressoren, die angelehnt sind an Standard, sage ich jetzt einfach mal. Es sind dabei Wahs, Chorus, Delay, Reverb, also wirklich auch fast, also super krass. Super
vor allen Dingen auch abgedrehtere Effekte. Sachen, ne? Also nicht nur so
abgedrehtere Sachen, genau, so Monosynth-mäßig, da kannst du halt eine Gitarre auch so zum Synth machen, hast auch diverse Parameter, die du ändern kannst. Ich habe auch ein Video gemacht bei Pilot Luna, wo ich mal den Chorus ausprobiere im Zusammenhang mit dem Chase Bliss, Mood MK2. Genau, also es ist echt schon ein geiles Teil, es gibt sogar dann halt auch ein Bass, Chorus und alles mögliche. Also ich habe dann auch mal ein bisschen das Ding dabei gehabt in der Probe von unserer Coverband, wo ich jetzt Bass spiele. Und es ist ein cooles Teil. Du hast halt, es ist gut zu bedienen tatsächlich, obwohl es ja nur vier Taster und dann in der Mitte diesen bekannten Fußtreter aus Metall. Allerdings ist es dann in der Probe, wenn du doch schon umschaltest, ist schon so ein bisschen frickelig so, wenn du dann drückst, das Teil anmachst über den Metallfußschalter, dann kann es auch sein, dass du alle anderen Tasten auch mitdrückst. Aber du kannst halt auch mehrere Effekte einfach hintereinander schalten, du kannst ja parallel schalten, es gibt ja verschiedene Konstellationen. Es ist echt mega krass. Was mich nur echt enttäuscht hat, wirklich, ist kein Distortion dabei.
Das stimmt, dafür gibt es ein eigenes Pedal.
Ja. Und das finde ich einfach kacke. So. Also das ist für mich einfach ein fettes Minus. Ansonsten ist das Teil mega geil. Ich glaube, 140 Euro kostet es.
Ja, also preis-leistungsmäßig ist das ein Killer.
Es ist mega gut. Hm? Aber ich hätte mir so sehr ein Distortion gewünscht im Tool.
Ist da echt gar keiner drin?
Nee.
Ich habe es jetzt gerade wirklich nicht umgekommen. Ich gucke das mal gerade nach. Ja, also
nein, es gibt kein Distortion.
Also es gibt so eine eigene Amp. Kiste, ja, die sehr, sehr ähnlich aussieht. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Die heißt so ähnlich.
Die ist, glaube ich, rot oder so.
Ja, ne? Ja, genau, richtig. Ne? Aber ich hatte gerade im Kopf, da wäre zumindest irgendwie sowas in der Art drin.
Also es kann sein, dass es irgendeinen Workflow gibt, dass man über ein anderes Pedal irgendwo noch die Möglichkeit hat, Drive vielleicht reinzudrehen. Aber das habe ich nicht gefunden. Aber es gibt auf jeden Fall kein eigenes Distortion-Pedal.
Witzig. Okay.
Also ja, liest man auch überall im Forum. Also steht überall.
Ja, da wollte Zoom dann wahrscheinlich, dass du dann eben das andere Pedal noch mit dazu kaufst. Ne? Ich hatte es gerade irgendwie im Kopf, aber nee, okay.
Ja, ich finde es echt schade, wirklich. Ja. Also ich finde das Teil super, aber wie ich als Gitarrist, also ich hätte mir Distortion, hallo? Es brauchst du.
Ich glaube, es liegt aber vielleicht ein bisschen daran, dass das Ding eben nicht nur rein für Gitarristen ist, sondern auch eben für Keyboarder, weil es
ja, hat einen Stereo-Eingang. Distortion, kannst ja Distortion auch drauf machen, ne?
Kannst du machen, ne? Ist aber halt nicht so oft gefragt. Und nee, klar. Dann eben Stereo rein, Stereo raus. Ne? Das ist halt schön, dass du einen Stereo-Eingang hast. Und ja, also nochmal, 150 Euro.
Hey, ist ein
und
super gibt, Teil.
Und man kann es übers iPhone auch editieren.
Genau, genau. Das habe ich noch nicht gemacht. Genau. Ja, ich habe es auch schon in meinem, ich werde es auch in meinem Synth-Setup hier integrieren. Also ist echt ein super Teil, ja, auf jeden Fall. Aber so als Gitarrist hätte ich mir schon Distortion gewünscht.
Ja, verstehe ich.
Genau, oder so ein bisschen für einen Bass, so, ne? Mhm. So ein bisschen Zerre hätte ich geil gefunden. Naja. Aber wo wir bei Zoom waren, machen wir mit Zoom weiter, oder?
Machen wir mit Zoom weiter, ganz genau. So, gucken wir nochmal kurz in Gear Corner rein. Es gab ein paar neue Sachen, die reißen wir jetzt aber nur noch ganz kurz an. Von Zoom gibt es neu den H5 Studio. Das ist das Upgrade für den H5.
Im Endeffekt hier klingelt es. Ich gehe mal kurz.
Ja, geh mal kurz. Im Endeffekt sind ja so in letzter Zeit die ganzen Zoom-Rekorder mal auf den neuen Stand gebracht worden. Wir hatten beispielsweise auch das Upgrade für den H6. So, beim H5 ist es jetzt so, dass es auch entsprechend dann an die neue Optik ein bisschen angepasst ist. Und die größte Änderung ist vermutlich die, dass auch 32-Bit Float Recording unterstützt. Das, was jetzt, glaube ich, mittlerweile alle Zoom-Rekorder drin haben. Das heißt also, im Endeffekt ist es jetzt mit dem Pegeln alles etwas einfacher geworden. Wir haben die ganze Thematik schon mal durchdiskutiert. Ansonsten ist halt die Technik ein bisschen angepasst worden. Es gibt jetzt keine gigantischen Änderungen oder sowas am Konzept. Das Prinzip ist immer noch das gleiche. Man hat vorne die XY-Mikrofonkapsel dran, die man auch austauschen kann gegen andere Modelle. Es gibt noch zwei Kombibuchsen da dran für den weiteren Eingang. Und ich glaube, es gibt auch noch irgendwo einen Line-Eingang, wenn mich nicht alles täuscht. Ansonsten ja, sind dann eben die Wandler entsprechend abgedatet worden, dass sie jetzt bis zu 192 kHz unterstützen und dann eben das 32-Bit Float Aufnahmeformat. Man kann nach wie vor wunderbar einfach Doppel-A-Batterien da rein tun, was sehr, sehr gut funktioniert und die halten auch ewig lange. Aufgenommen wird auf Micro-SD-Karten, soweit ich weiß. Und preislich sind wir bei einem aktuellen Preis, ich gucke das gerade mal nach hier, 389 Euro. Was ein völlig okayer Preis ist für einen hochqualitativen Handheld-Recorder. Preamps entsprechen, glaube ich, jetzt denen aus der F-Serie hier, meine ich. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, weil beim H6 war das nämlich so, dass das, glaube ich, nicht der Fall war. Würde mich wundern, wenn es beim H5 der Fall ist. Bin ich mir jetzt unsicher, müsste man nachgucken. Hast du noch irgendwas zum?
Kann ich dir auch nicht sagen.
Weil das war, was ich, als ich den H6 getestet hatte, den neuen, hatte ich mich da ein bisschen gewundert, dass das Rauschverhalten nicht wirklich besser geworden ist zum Originalen. Und die F-Serie hat da ja nochmal deutlich bessere Preamps. Aber vielleicht haben sie es hier gemacht, weiß ich nicht genau. Also wie gesagt, das müsste man bei Gelegenheit nachgucken.
Ich merke nur, dass meine Roland-Synths rauschen.
Ja, das kann sein.
Wie bei dem L6.
Dann gab es, das war relativ überraschend, ein Update von Serum. Und Serum so als einer der bekanntesten Software-Synthesizer, der lange draußen ist und bis heute noch vielleicht mit der relevanteste Software-Synthesizer ist, gibt es jetzt in Version 2. Und ja, es ist für alle, die Serum schon haben, ein kostenloses Update, was ziemlich krass ist. Und eigentlich wurde der komplette Synthesizer angefasst. Es wurden alle Sektionen im Endeffekt überarbeitet, jede Menge neue Features hinzu. Die Liste ist zu lang, um das hier aufzuführen, aber ich würde sagen, damit hat Serum seinen Platz an vermutlich der ersten Stelle auf weitere Jahre gesichert. Und
ja, man hat ja lange gar nichts mehr gehört, irgendwie so, ne? Irgendwie, der ist ja schon alt oder gab es da regelmäßig Updates? Ich vielleicht, oder, und ich habe das nicht mitbekommen.
Er wurde aber gepflegt, aber jetzt nicht irgendwie ausgebaut, sondern quasi einfach am Laufen gehalten. Das Schöne an Serum war ja im Endeffekt, der war schon sehr ausgefuchst und er war vor allen Dingen halt gut zu bedienen. Ne? Einfach ein sehr gut klingender Synthesizer, der einfach wunderbar funktioniert. Und natürlich gab es Konkurrenzprodukte, die dann irgendwann vielleicht mehr Features hatten oder sowas. Also wenn man jetzt an Monster-Sachen wie jetzt hier zum Beispiel Kilohertz Faceplant oder sowas denkt. Oder auch Pigments von Arturia ist ja über die Jahre deutlich gewachsen. Und deshalb hat Serum halt nachgezogen, aber eben mit einem kostenlosen Update, was schon sehr, sehr cool ist. Ansonsten sind wir preislich momentan jetzt bei einem neuen Einführungspreis von 189 Euro. Der wird dann irgendwann auf 249 hochgehen. Aber ja, entweder hat man ihn oder noch nicht.
Oder nicht.
Ich habe ihn leider nicht. irgendwie habe ich ihn mir nie gekauft. Und vielleicht ist es jetzt der Zeitpunkt, das mal nachzuholen, dass man dann doch den mal hat. Ne?
Ich habe auch oft drüber nachgedacht, weil mir ständig auf Social Media Werbung zugespielt wird, wo dann irgendwie so Preise stehen von 49 Euro und bla bla bla. Und dann dachte ich, hey, den Serum für 49 Euro? Und jedes Mal waren es einfach nur Presets dafür. So, wo du dir dann quasi die Sounds der 90er-Hits oder so als Presets runterladen kannst oder kaufen kannst. Aber es ist ein krasser Synth auf jeden Fall, der sehr, sehr beliebt und sehr, sehr oft eingesetzt wird. Ne? Mhm.
So, und dann noch als letzte Neuerung.
Machen wir weiter mit Klaus Peetz Steinbeck-Ecke.
Ne? Ja, die machen wir jetzt auch nur ganz kurz. Nuendo 14 kam raus und es sind natürlich alle Neuerungen aus Cubase 14 drin, die haben wir schon besprochen. Und die Sachen von Nuendo, die dazu kamen, sind erstens gar nicht so einfach rauszufinden und zweitens relativ speziell, wer sie braucht, wird sie sich holen. Was aber so interessant ist da, finde ich vor allen Dingen, sind eben, dass jetzt hier mal diverse KI-Funktionen Einzug in die DAW halten. Es ist allerdings dann eher wirklich die Nuendo-Ecke. Und da gibt es dann beispielsweise sowas wie eine adaptive Hintergrundabsenkung. Das bedeutet also, es geht darum, dass der Dialog einer Spur immer verständlich ist. Und da kann man dann Dialogspuren als Referenz setzen und dann werden automatisch eben Hintergrundgeräusche abgesenkt. Und das ist natürlich dann gerade eben für, sei es Mixes für Dokumentationen oder Filme oder was auch immer, sicherlich ein interessantes Feature. Es gibt ein weiteres KI-Feature, wo es um Spracherkennung geht, die dann für Transkriptionen genutzt werden, für ADR und sowas. Alles Spezialfeature, aber das heißt im Endeffekt, also KI, wo wir darüber gesprochen haben, hat Einzug in die DAW, aber weniger jetzt gerade hier im musikalischen Sinne, sondern das ist mehr dann wirklich in Bezug auf Editing, auf Restauration. Und da wird sicherlich in Zukunft noch viel, viel mehr passieren. Ansonsten sind es halt echt alles Spezialfeatures. Es geht auch darum, um bessere Einbindung in Game Engines über, Audio Connect Wise und sowas. Das ist alles ausgebaut worden. Typische Nuendo-Features halt.
Mhm. Jo, dann würde ich sagen, mach mal einen Sack zu, mach mal einen Deckel drauf.
Soll man das machen?
Ja, oder? Sind wir am Schluss?
Dann machen wir das doch einfach. Wir erheben uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert von Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich auch vielen Dank an Fabian und Marc von Clocklock, dass sie uns hier so Einblick in die Produktion und ihre Live-Umsetzung gegeben haben. Wer ist denn beim nächsten Mal dabei?
Nächstes Mal weiß ich noch gar nicht. Vielleicht ist es eine Laberfolge.
Vielleicht machen wir wieder was Schönes.
Oder wir haben zu Gast, die jetzt hier gerade schon, also meine Tochter, die jetzt gerade hier hinten schon mal durch die Tür guckt.
Und die Tür schnell wieder
wahrscheinlich
zumacht, weil sie ertappt wurde.
Genau, wahrscheinlich.
Alles klar, ihr Lieben. In 2 Wochen sind wir wieder da. Selbe Zeit, selber Ort. Bis dahin bleibt ihr bitte alle gesund. Macht's gut und tschüss.
Ciao.